Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute hatte ich Roman Rehr zu Gast, auch bekannt als der Blocktrainer. Und normalerweise sage ich euch an dieser Stelle, worum es in der Podcast-Folge geht. Ich möchte euch aber zuerst sagen, worum es nicht ging. Es ging nicht um die Kursziele für Bitcoin. Es ging nicht darum, wie man hier den potenziellen Anstieg der Preise möglichst optimal nutzt. Es ging aber dafür um Bitcoin in seiner Funktion als Lösung auf heutige Probleme. Es ging darum, wie Bitcoin für jeden einzelnen Menschen eine Perspektive bieten kann, die wir vielleicht in anderen Anlageklassen oder Währungen nicht finden. Ich stehe immer noch unter dem Eindruck dieses sehr intensiven Gesprächs. Ich lade euch ein, die nächste Stunde mal etwas tiefer einzutauchen. Wenn ihr Lust habt, würde mich das sehr freuen. Legen wir los. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass er heute da ist. Wir kennen uns schon ein bisschen länger und meine erste Begegnung mit dem lieben Roman, die möchte ich gleich mal vorwegstellen, denn die deutet vielleicht so ein bisschen darauf hin, warum ich ausgerechnet mit ihm mich heute unterhalten möchte. Ich kann mich noch erinnern, Roman, vielleicht hast du es auch noch so dunkle Erinnerung. Es ist ein paar Jahre her auf der Invest und am Abend vor der Invest haben wir, ich weiß nicht, ob es 2 oder 3 Bier waren, aber noch nicht zu viele, haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Wir standen da zusammen mit Albert Warnecke, auch bekannt als dem Finanzvezier. Und ich habe dir ziemlich lange aufmerksam gelauscht. Ich glaube, Albert war insgesamt ein bisschen gesprächsfreudiger, auch ein bisschen kritischer Bitcoin gegenüber oder Kryptowährungen allgemein. Und ich hatte den Eindruck, das war wirklich ein sehr krasser Eindruck, da denkt jemand ein bisschen größer als nur, und das verurteile ich gar nicht, aber das ist sicherlich bei vielen so, als nur, ja, Bitcoin wird im Kurs steigen und wird mein Vermögen erhöhen. Da war einfach ganz viel Background, ganz viele Gedanken, fast ein bisschen philosophisch, da werden wir gleich noch drüber reden. Und insofern, ja, lange Einleitung. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Vielleicht magst du dich aber mal für diejenigen, die den Blocktrainer noch nicht so gut kennen, kurz vorstellen.
Ja, erstmal vielen Dank, lieber Lars. Natürlich erinnere ich mich noch an den Abend. Ich habe auch sehr viel Spaß gehabt. Ich habe tatsächlich alkoholfreie Bier getrunken. Ich trinke nämlich gar keinen Alkohol. Das ist seit ein paar Jahren bei mir so. Aber das Gespräch war sehr interessant. Und ja, am Ende haben wir auch über Geopolitik und viele Themen gesprochen, die ja mit Währungsräumen zu tun haben. Und allgemein ist das Thema einfach sehr umfangreich. Und das Spannende ist, wenn man sich mit dem Thema Geld im Allgemeinen befasst, stellt man fest, reicht es nicht, nur über den Preis nachzudenken. Das hat ganz viele Effekte auf unsere Gesellschaft. Und das habe ich einfach auch irgendwann gemerkt und habe ursprünglich neben meiner Arbeit über das Thema Blockchain, Kryptowährungen angefangen, einen YouTube-Kanal aus einem Hobby heraus zu machen. Und mit der Zeit ist daraus ein, ja, Unternehmen geworden. Mittlerweile habe ich auch Unternehmensbeteiligungen und habe eigentlich nie wirklich was verändert, außer einer einzigen Richtung, und zwar, dass ich anfänglich noch über sämtliche Kryptowährungen gesprochen habe und erklärt habe, wie die so technisch funktionieren, und das irgendwann gewandelt habe und wirklich ausschließlich Bitcoin-Content mache. Also hin und wieder, wenn mal eine größere Meldung bei einer anderen Währung da ist, gehe ich da schon mal drauf ein, aber das ist eher selten und meistens eher in einem kritischen Aspekt. Der Grund, warum das so ist, vielleicht kommen wir da später im Gespräch drauf, wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, aber erstmal geht's um Bitcoin zu verstehen, und das ist unsere Mission, mittlerweile Team mit Redakteuren, mit Website, Newsartikeln, alles natürlich seriös ausgelegt, weil es in diesem Markt einfach sehr viel, ja, ich sag mal, auch zweifelhafte Werbung gibt, zweifelhafte, vielleicht teilweise auch Akteure, und wir wollen hier einfach ein bisschen Seriosität und Know-how reinbringen, und das nicht nur auf technischer, sondern auch auf ökonomischer und wirtschaftlicher Ebene. Von daher erstmal vielen Dank auch für die lieben Worte und für das tolle Intro, und ja, dann kann's losgehen.
Genau, und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema, denn in dem Moment, wo du sagst, du konzentrierst dich auf Bitcoin, ist das ja eine Konzentration immer noch auf ein riesiges Feld. Und vielleicht, da würde ich dich auch drum bitten, mal zu sagen, wie du Bitcoin definierst. Ich habe gerade wieder auf LinkedIn vorgestern, ich lerne auch nicht draus. Es sind dann manchmal Diskussionen, die mich noch stundenlang beschäftigen, weil ich den Widerspruch dann auf eine gewisse Art und Weise nicht verstehe. Aber ganz ehrlich, wenn man seine Meinung äußert, da muss man natürlich mit Widerspruch rechnen. Es ging um den Vorwurf hinsichtlich der Bitcoin-Währung oder Asset-Klasse, können wir vielleicht gleich klären, das hätte ja keinen intrinsischen Wert. Und dann habe ich mir die Finger so ein bisschen wund geschrieben, dass es natürlich die Definition von Bitcoin selbst ist, die die Frage beantwortet, was denn überhaupt ein intrinsisch oder welche Anlageklassen müssen denn einen intrinsischen Wert liefern? Keine Fiat-Währung, also keine Papiergeldwährung, hat einen intrinsischen Wert, sondern letztlich das Vertrauen derer, die diese Währung in der Hand halten. Und das ist natürlich ein riesiger Unterschied, ob ich dann den Schweizer Franken in der Hand halte. Der steigt auch in der Menge, dementsprechend verliert er an Kaufkraft, aber natürlich nicht ansatzweise so viel wie der Bolivar aus Venezuela oder die türkische Lira. Und wenn man es so betrachtet, dann kann man natürlich den intrinsischen Wert auch Bitcoin absprechen. Aber wenn Bitcoin Geld ist und in seiner Menge eben begrenzt und im Gegensatz zu anderen Fiat-Währungen nicht gedruckt werden kann, dann ist dieser intrinsische Nichtwert immer noch deutlich höher als bei jeder Papiergeldwährung. Und deswegen wäre für mich die Frage, ich hoffe, sie ist nicht zu breit gestellt, welchen intrinsischen Wert hat Bitcoin? Ist Bitcoin Geld oder ist Bitcoin eine Anlageklasse?
Ja, allgemein die Frage nach dem intrinsischen Wert fängt ja schon bei der Definition des intrinsischen Werts an. Also wenn man in der klassischen Finanzwelt vom intrinsischen Wert spricht, und da wirst du dich viel besser auskennen als ich, spricht man ja eigentlich von einem Gut, was eine Rendite erzeugt und irgendwie für einen arbeitet. Also beispielsweise, ich habe eine Immobilie und dann kommen noch Mieten bei rum und das wäre dann so der intrinsische Wert. Und viele sprechen genau deswegen auch Gold den intrinsischen Wert ab oder Gold nur einen teilweise intrinsischen Wert zu, weil es vielleicht noch zu Schmuck verarbeitet werden kann und dadurch so eine Art indirekte Rendite verursacht. Bei Bitcoin haben wir natürlich keinen, ich sage mal, Nutzen für Bitcoin im klassischen Sinne in der Herstellung einer Industrie. Allerdings gibt es trotzdem eine große Industrie rund um Bitcoin, das ist das Mining selbst, und diese ist relativ wichtig, um zu verstehen, warum Bitcoin an Vertrauen gewinnt. Denn je mehr Teilnehmer dieses Netzwerk hat, desto mehr Transaktionsgebühren werden bezahlt, auf desto mehr Teilnehmer teilt sich die knappe Bitcoin-Menge von nur 21 Millionen Stück auf. Und das heißt, am Ende steigt Bitcoin im Gegenwert da auch und die Industrie steigt drumherum. Und man könnte das dann so ein bisschen auch mit einem intrinsischen Wert vergleichen. Viel wichtiger ist am Ende, denke ich, ob die Menschen den Nutzen in diesem Gut haben oder nicht. Und ganz offensichtlich haben sie den bei Bitcoin. Es gibt viele Problemlösungen, die Bitcoin lösen kann. Wenn wir in die Entwicklungsländer schauen, sehen wir, dass, ja, die Zahlen schwanken, aber irgendwas um die 2 Milliarden Menschen keinen Bankzugang haben. Und das liegt häufig gar nicht daran, dass da keine Banken in der Nähe wären oder die Menschen keine Smartphones hätten für ein digitales Bankkonto oder so, sondern weil sie schlichtweg den Banken nicht vertrauen. In Nigeria und anderen Ländern ist es nicht nur einmal vorgekommen, dass den Menschen über Nacht einfach die Hälfte des Geldwertes geklaut wurde von den Banken, weil sie einfach die Währung über Nacht entwertet haben. Und für diese Menschen ist Bitcoin ein Zahlungsmittel, eine Möglichkeit, nicht für alle dort, aber die Anzahl an Menschen, die Bitcoin dort nutzen, steigt stetig, und es gibt viele Initiativen, die den Menschen dort das Nutzen von Bitcoin näher bringen und die Möglichkeit damit auch näher bringen, innerhalb von 5 Minuten ein digitales Zahlungsmittel zu haben, welches weltweit funktioniert, nicht zensiert werden kann und worauf teilweise auch wirklich kleine Ökonomien in manchen Bereichen dort aufgebaut werden. Und das ist ein Prozess. In diesem Sinne wäre Bitcoin erstmal mit einem intrinsischen Wert versehen, weil die Menschen ein Zahlungsmittel haben, wenn man eben die Definition dahingehend ausdehnt, dass die Menschen es nutzen und dadurch eine Knappheit erzeugen. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass dementsprechend auch Bitcoin zu einer Art Geld wird, automatisch. So, und Geld hat viele gute Eigenschaften, braucht viele gute Eigenschaften, sagen wir es so. Nicht jedes Geld hat die und nicht jedes Geld lebt deswegen auch wirklich lange. Und die guten Eigenschaften von Bitcoin sind zum einen, dass es ein Wertespeicher sein kann. Und da sage ich kann, weil, wie du es richtig gesagt hast, es kommt auf das Vertrauen der Menschen an und darauf an, dass die Menschen natürlich Bitcoin auch wirklich nutzen wollen. Wenn die das nicht wollen, dann ist Bitcoin auch kein Wertespeicher, weil keiner seine Werte darin speichert. Aber Bitcoin hat gute Eigenschaften, die das zulassen. Er ist eben knapp, er ist leicht teilbar, leicht überprüfbar, transportierbar. Und all diese Fähigkeiten machen Bitcoin eigentlich sogar zu dem perfekten Wertespeicher. Ja, ob die Menschen das annehmen oder nicht, werden wir sehen. Aber dementsprechend würde ich fast sagen, ja, Bitcoin ist beides in seiner Form und kommt auf die Problemstellung an. Vielleicht noch ausgedehnt, ohne jetzt auch zu lang die Antwort werden zu lassen, aber für die Menschen in Entwicklungsländern ist es häufig so, dass sie in Bitcoin gar nicht sparen können, weil sie so wenig Geld haben. Da ist es eher so, die kriegen für irgendeine kleine Tätigkeit ein paar Satoshis, also die Untereinheit von Bitcoin rein, geben sie danach vielleicht für ein Brot oder sowas aus. Hier bei uns haben wir eine andere Problemstellung. Wir haben Zahlungsmittel, digitale Zahlungsmittel, die für den Alltag funktionieren. Wir haben eher das Problem der Inflation und das Problem, dass irgendwie unseren Wert, unseren geleisteten Arbeitswert abspeichern wollen. Und unsere Fiat-Währungen entwerten nun mal. Und da ist Bitcoin eben eine andere Form von Lösung. Hier ist es eher Wertespeicher als Zahlungsmittel. Und in den Ländern, wo die Zahlungsmittel das Problem darstellen, weil es sie einfach nicht gibt, ist es eher Zahlungsmittel als Wertespeicher, weil die Menschen zu wenig Geld verdienen. Das kann sich aber natürlich entwickeln mit der Zeit.
Du sprichst da einen sehr guten Punkt an. Ich habe ganz bewusst meinen Lesern auch gesagt, ich werde mich versuchen, in die Lage derer zu versetzen, die aktuell nicht investiert sind. Weil es natürlich irgendwo für, wenn zwei sich einig sind, das ist gut, dann, ja, das ist halt manchmal so. Aber das ist natürlich für diejenigen, die sich noch nicht überzeugt fühlen. Wobei ich auch an der Stelle sagen möchte, ich sehe mich gar nicht als jemand der Aufklärungsarbeit gerne, aber ich möchte niemanden überzeugen. Meine Eltern zum Beispiel haben keinen Bitcoin und ich bin bisher noch nicht auf die Idee gekommen, denen das irgendwie nahezulegen, weil du ja selber auch so einen Prozess durchlaufen musst und dann kommst du entweder an den Punkt, wo du sagst, ich möchte es oder eben nicht. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber Aufklärung in dem Sinne, dass man vielleicht Ängste nehmen kann, die unberechtigt sind. Und einer der Ängste, zu der anderen großen Angst komme ich gleich noch, ist ganz sicherlich, das ist ja ein Hype. Und wie du es eben sagst, naja, wenn mehr und mehr Menschen dem vertrauen, dann ist ja gut. Aber was passiert, wenn nicht? Dann ist ja mein Risiko enorm hoch, dass ich hier was investiert habe, was eben noch nicht, um den Vergleich zu ziehen, die historische Qualität von Gold hat. Fehlt schlicht und einfach aufgrund der Jahrhunderte oder gar Jahrtausende. Aber ich finde, die Lynn Alden, die hat gerade in ihrem letzten Public Newsletter eine sehr schöne Grafik gezeigt über die Adoption Rate. Also da waren Kühlschränke mit drin, da waren verschiedenste technologische Errungenschaften mit drin, da war das Internet mit drin. Und wann immer ein gewisser Grad der Adaption erreicht war, ist zumindest die Wahrscheinlichkeit sehr deutlich gesunken, dass es sich um einen vorübergehenden Hype handelt. Wenn ich lese, das übernehme ich jetzt aus diesem Newsletter, konnte ich nicht selber verifizieren, dass derzeit etwa 4% derer, die überhaupt für die Anlage in Frage kommen, mit Bitcoin in Berührung gekommen sind oder sogar direkt Bitcoin halten, dann ist das nach meinem Gefühl bereits ein Grad der Adaption, bei dem man sagen kann, auch aufgrund der Tatsache, dass wir ja im Gegensatz zu den Tulpenzwiebeln, ja, das war ein sehr schönes Beispiel. Es ist halt ein Mega-Hype und danach komplett wieder weg. Das ist ja bei Bitcoin in den letzten Jahren einfach nicht der Fall gewesen. Nach jeder Korrektur hat sich anschließend nicht nur der Kurs, sondern auch die Anzahl derer, die Bitcoin halten, wieder erhöht. Daher wäre mein Bauchgefühl, und mehr ist es für den Moment ja nicht, ist gekommen, um zu bleiben, ist einfach schon zu weit fortgeschritten, als dass wir von einem Hype sprechen können. Aber ich weiß, dass du ja selber da sehr kritisch hin und wieder drauf schaust. Und wie ist da deine Einschätzung? Gibt es durchaus noch Unwägbarkeiten, bei denen man dann sagen könnte, ja, so ganz sicher können wir uns noch nicht sein? Oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil ich bin an einem Punkt, wo ich sage, ich glaube nicht, dass irgendwas Bitcoin noch stoppen könnte. Aber das ist zu leicht gesagt, weil das für jemanden, der das von außen hört, nicht schlüssig ist. Ich habe da jetzt zu wenig Argumente in diesem Wort mit drin, in diesem Satz, den ich da gerade ausgesprochen habe. Und die Argumente sind sehr vielschichtig, weil was sind die, ich sag mal, offensichtlichen Gefahren, die für Bitcoin im Raum stehen, wenn man jetzt erstmal ohne tiefer gehende Erfahrung draufschaut? Das erste wäre vielleicht, man hätte Angst vor einem globalen Verbot durch Länder. Wenn es alle verbieten, dann nutzt es ja auch keiner mehr. Oder man sagt, vielleicht ist ein Fehler in diesem Protokoll und irgendwann ist es halt beendet. Oder was passiert, wenn die Quantencomputer kommen?
Ja, ganz kurz, hat China verboten nur das Mining oder auch den Besitz von China, von Bitcoin?
Nur das Mining tatsächlich. Es gibt sogar einzelne Gebiete, da ist sogar der Besitz von Bitcoin rechtlich geschützt. Das ist also wirklich nicht der Fall. In anderen Gebieten, aber in größten Teilen, hat China noch zusätzlich ausgesprochen, dass sie den Besitz ganz bewusst rechtlich nicht schützen. Also wenn dir da was geklaut wird, hast du Pech gehabt. Machen sie natürlich, um den Anreiz in der Bevölkerung geringer zu halten, Bitcoin zu holen. Es zeigt sich aber zum Beispiel auch, dass Bitcoin-Verbote in der Regel das Gegenteil von dem bewirkt haben, was sie bewirken sollten. Zum Beispiel in Nigeria ist ein Bitcoin-Verbot ausgesprochen worden und danach ist die Adoption von irgendwie 17% auf 50% innerhalb der Bevölkerung gestiegen. Muss man jetzt fairerweise sagen, nicht nur Bitcoin, sondern allgemein Krypto, also auch andere Kryptowerte. Aber die Menschen haben eben gemerkt, oh, wenn die Regierung mir das verbietet, ich schaue es mir mal genauer an. Und das Schöne ist bei diesem Protokoll, es ist eben ähnlich vergleichbar wie mit unserem Internet. Es ist ein offenes Protokoll. Jeder kann es benutzen, wenn er möchte. Und selbst wenn es einen Verbot durch eine Regierung gibt, gibt es technisch trotzdem jederzeit die Möglichkeit, es zu verwenden und auch sich ja Bitcoin zuzuschicken, ohne dass es über eine Drittpartei läuft. Genau das schützt das Netzwerk ja. Viel größer ist die Frage, wie man sich langfristig ohne neue Eventualitäten diese Frage immer wieder aufs Neue stellen muss. Und um das zu verstehen, hilft es, eine Betrachtungsweise vom Individuum ausgehend zu machen. Und zwar die Betrachtungsweise, wie jedes Individuum von uns versucht, eine Prioritätenliste im Kopf abzuarbeiten. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wenn ich morgens wach werde, dann habe ich ja ein ganz anderes Bedürfnis, wie vielleicht abends kurz vorm ins Bett gehen. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass ich morgens erstmal einen Schluck Wasser möchte, weil ich einfach tierisch durstig bin von der Nacht. Das heißt, dieser Schluck Wasser, der ist auf meiner Prioritätenliste unfassbar hoch. Und irgendwo auf dieser Prioritätenliste tauchen so Sachen auf wie Sicherheit, vielleicht Verantwortungsgefühl oder Essen, also all diese Dinge. Und diese Betrachtungsweise ist maßgeblich unterschiedlich von der Betrachtungsweise unserer ökonomischen Studiengänge und Lehren, die wir an den Universitäten heute lehren. Die lehren das Verhalten der Menschen von oben betrachtet. Da sagt man, naja, es gibt einen Grundbedarf halt in der Bevölkerung an Essen. Was müssen wir tun, damit der Bedarf gestillt ist? Da geht man aber nicht vom Individuum als Einzelperson aus, sondern immer von einer größeren Masse. Und das macht auch am Ende leider viel Fehlkalkulation innerhalb unserer ökonomischen Modelle aus und führt auch am Ende dazu, dass wir sehr viel Geld verschwenden, dadurch, dass wir die Gesellschaft mehr und mehr von oben herab planen. Diese Betrachtungsweise vom Individuum ausgehend zeigt, dass jedes Individuum, und damit würde ich sogar nicht nur Menschen und Lebewesen mit einbeziehen, sondern vielleicht auch eine Gruppierung wie ein Unternehmen oder gar eine Regierung oder ein Staat, eine Zentralbank, eine Prioritätenliste hat. Jeder will irgendwas. Und die Frage ist einfach nur, taucht am Ende Bitcoin auf dieser Prioritätenliste auf? Und wenn ja, warum? Und das Interessante ist, dass egal wohin man schaut, wir haben ein Riesenproblem als Menschheit und das ist ein Vertrauensproblem. Egal in welches Land ich Geld verschicken möchte, sobald ich die Landesgrenze überschreite und vor allem den Währungsraum überschreite, das heißt zum Beispiel die Eurozone verlasse, habe ich einen enormsten Aufwand mit Offshore-Banken, mit Drittparteien, die das Geld transferieren und so weiter und so fort. Der Grund ist nicht, dass wir so langsame technische Verbindungen haben für digitales Geld. Der Grund ist, dass man sich nicht vertraut. Und das macht eben das große Problem in unserem Geldsystem aus, sorgt für unfassbar viel Kreditkosten und sorgt auch dafür, dass man eine gewisse Abhängigkeit hat. Die meisten Dinge, die wir heute kaufen global, werden mit dem US-Dollar bezahlt. Und das ist super, weil jetzt haben wir einen Preis für das Barrel Öl, einen Preis für Gold. Und egal, wo wir auf der Welt sind, wenn ich nach dem Preis für Gold frage, kriege ich in der Regel den Dollarpreis genannt, selbst in Deutschland. Und dementsprechend ist es so, solange wir den Dollar benutzen können, ist für uns als Land alles in Ordnung. Für uns als Regierung alles okay und für uns als Zentralbank alles okay. Wenn die Amerikaner uns vom Dollarsystem ausschließen, wenn die Europäer uns vom SWIFT-System ausschließen, dann haben wir ein Problem. Und es gibt einfach Länder, die unter diesem Ausschluss extrem leiden. Du hast vorhin über Venezuela gesprochen. Für die gilt so ein Embargo. Die sind raus aus der Party. Und das heißt, wenn ich raus aus der Party bin, will keiner meinen entwertenden Bolivar haben. Und ich kann mit niemandem mehr Handel treiben, weil den Dollar darf ich nicht nutzen. Und das macht ein extremes Problem für mich. Das heißt, jede Zentralbank könnte, einfach indem sie dieses vertrauenlose Bezahlprotokoll Bitcoin hält, eine gewisse Form von Handlungsspielraum sich wahren. Zum Beispiel nicht nur wegen der Angst eines Verbotes, den Dollar zu benutzen, sondern zum Beispiel auch wegen dem Ausfall einer technischen zentralen Systemplattformen wie Fedwire oder sonst was. Das heißt, ich habe auf einmal einen riesen Vorteil, weil ich habe ein Protokoll, in dem ich gewaltigste Werte verschicken kann, ohne einer Partei vertrauen zu müssen, die finalisiert beim Empfänger ankommen. Ich eliminiere den Kredit innerhalb des Systems, ich spare Kosten ein und ich bin unabhängig. Und ich kann mit jedem Land der Welt Handel treiben. Das macht Venezuela beispielsweise mit Kasachstan. Und dementsprechend, ja, es könnte sein, dass manche Länder sich zusammentun und ein Bitcoin-Verbot aussprechen. Die Frage ist, schaden sie damit den anderen Ländern, schaden sie damit Bitcoin oder sich selbst? Weil das wäre ungefähr so, wie wenn Venezuela sich selbst vom Dollar ausgeschlossen hätte. Und das ist genau der Unterschied. Während die Amerikaner einzelne Länder vom Dollarsystem entfernen können, wäre ein sich selbst entfernen vom Bitcoin-System halt der Schaden für die eigene Wirtschaft, für die eigene Möglichkeit, Unabhängigkeit zu schaffen und an einem so monetären Gut teilzuhaben. Also muss man sich fragen, ist die Angst vor einem Verbot wirklich gerechtfertigt? Klar kann das technisch kommen. Klar kann dass 2, 3 Jahre, vielleicht 5 oder 10 Jahre durchgeführt werden. Die Frage ist, kann das dauerhaft durchgeführt werden und schadet man sich am Ende nicht eher selber? Und aus dieser Betrachtungsweise, immer ausgehend vom Individuum und dem Bedarf, den man hat und den Problemen, die unsere Vertrauenswelt, auf Vertrauen aufbauende Welt heute erzeugt, ist Bitcoin als vertrauenloses Netzwerk, nicht weil es kein Vertrauen hat, sondern weil es keine Vertrauensparteien braucht, eine unfassbar charmante Lösung.
Kommt natürlich sofort dann bei den Realos der Gedanke, wenn du es, so wie du es beschreibst, und so wie wir es ja auch schon sehen, also man muss ja immer dran denken, du hast auch ein Video drüber gemacht, habe ich gesehen, in vielen Währungen hat Bitcoin ja zwischenzeitlich auch ein Allzeithoch erreicht. Wir schauen uns das immer auf Dollarbasis an und am Ende des Tages schauen wir vielleicht auch hin und wieder in unsere Wallet rein und rechnen gerade aus, wie vermögend oder weniger vermögend wir dadurch geworden sind. Aber genau weil das passiert, könnte man natürlich auch sagen, du kannst Bitcoin nicht verbieten, weil sie auch dezentral ist. Aber wenn die Amerikaner, die werden sich sehr sicher sein und wir können es auch sehr klar sehen, was für einen Vorteil es hat, eine starke Währung mit einer anerkannten Druckerpresse zu haben. Also es ist ja mehr als nur der Petrodollar. Der Aufstieg der Amerikaner hat sicherlich auch zu tun mit ihrer Weltleitreservewährung. Und wir haben auch erlebt, was das für Reaktionen selbst bei großen Playern wie Russland oder China in der Vergangenheit hatte. Wenn die hier zumindest zum Teil befürchten müssen, hier aus diesem System rausgeschmissen zu werden, beziehungsweise dann im Fall von Russland auch tatsächlich dann diesen Rausschmiss erlebt zu haben. Und all das ist natürlich für die dominante Stellung der Amerikaner derzeit in der Welt extrem wichtig. Und du könntest natürlich sagen, ja okay, Bitcoin kannst du nicht verbieten. Aber wenn du mir das Halten des Bitcoin verbietest, dann bewege ich mich natürlich auf juristisch nicht mehr einwandfreien Bahnen. Und die allermeisten werden natürlich sagen, wenn es staatlich verboten ist und ich ins Gefängnis kommen kann, wenn ich Bitcoin halte, dann kommt ein Verbot zumindest mal natürlich zu einer vorübergehenden Bedeutungsentwertung von Bitcoin gleich. Wenn sich Europa und die USA einig wären, ihr dürft Bitcoin nicht halten, weil, und die Begründung wären wahrscheinlich kriminelle Machenschaften oder sonst irgendwas, da fällt einem schon was ein, dann habe ich natürlich mit Zitronen gehandelt.
Ja, genau. Ich glaube, dass trotz der Größe dieser Länder sogar bei diesen Ländern oder bei diesen Währungsräumen eher gesagt, ein gewisser Bedarf an Bitcoin entsteht. Und das ist auch schon zu sehen, weil neben der Betrachtungsweise des Individuums ist natürlich auch immer wichtig zu beobachten, was das Individuum tut und daraus zu schlussfolgern. Das sollte auch die Aufgabe eines guten Ökonoms sein, nicht wie heute die Ökonomen Excel-Listen wälzen und ihre Modelle einmal über die Wirtschaft laufen lassen, sondern zu beobachten, was wollen Menschen, was ist der Bedarf der Menschen und was ist der Bedarf von Unternehmen. Und was wir sehen ist, dass in den USA ein tierischer Bildwechsel, Bewusstseinswechsel für Bitcoin stattfindet. Die gesamte Finanzelite dreht gerade das Bild, welches sie über Bitcoin hat. Zum einen liegt es einmal an den guten Daten, die wir mittlerweile haben. Chainalysis als Beispiel, auch wenn ich dieses Unternehmen grundsätzlich kritisiere, ist es aber so, dass die halt Daten liefern und mit den Finanzbehörden zusammenarbeiten und nachweisen konnten, dass im gesamten Jahr 2022 gerade mal 0,17 oder 0,2% der Kryptotransaktionen mit illegaler Aktivität in Verbindung gebracht werden konnten. Und davon, und das waren alle Kryptowährungen, da waren auch Krypto-Scams mit drin und FTX und sowas, davon hat Bitcoin nur einen verschwindend geringen Anteil. Also es ist wirklich überprüfbar wenig, was mit Bitcoin an kriminellen Dingen getan wird. Mal als Beispiel, der Dollar wird im Falle von 3-5% für illegale Sachen benutzt. Und das nächste ist, dass im Endeffekt selbst der IWF, also der Internationale Währungsfonds, mittlerweile sagt, naja, ein Bitcoin-Verbot ist eigentlich nicht schlau. Die Beobachtungen, die wir aus Ländern gemacht haben, wo es Verbote gegeben hat, haben eben zum gegenteiligen Effekt geführt. Wir sollten eher schauen, das clever in unser System zu integrieren, schlaue Richtlinien zu bauen. Das Gleiche sieht man gerade bei den Global Playern. Auch wenn Larry Fink sich vor wenigen Jahren noch sehr kritisch über Bitcoin geäußert hat, der letztens in einem Fox Business Interview gesagt, Bitcoin sei das digitale Gold. Und das ist mal eine starke Aussage. Und darauf folgte natürlich auch der Spot-ETF von BlackRock. Ist mit Sicherheit auch ein Stück weit Marketing. Aber was wir sehen ist, es wird langsam erwachsen und kommt in einer Welt an, wo ein Verbot fast undenkbar ist. Wir haben so viele positive Ereignisse in der letzten Zeit gesehen. Ich hätte gesagt, vor 5, 6 Jahren wäre eine Gefahr, dass Amerika eine Bitcoin-Adoption durch ein Verbot nachhaltig oder zumindest langfristig bremsen könnte, noch recht wahrscheinlich gewesen oder möglich gewesen. Jetzt gerade sehe ich den Zustand als nicht mehr wirklich wahrscheinlich an.
Ja, und ich muss auch sagen, es wird ja zu Recht hin und wieder auch darauf hingewiesen. Es gibt etliche Blogbeiträge in allen Medien über den Zustand der Demokratie und inwieweit die Mitbestimmungsmöglichkeit vielleicht sinkt. Und all diese kritischen Tendenzen sehe ich, aber solche Beispiele sind meines Erachtens positiv. Sowohl in den USA als auch in Deutschland, als in den meisten europäischen Ländern. Denn diese treibende Kraft, die ist ja ganz sicher, ist Larry Fink nicht nachts aufgewacht und hat seiner Frau auf die Schulter getippt und hat gesagt, I knew it. Ich war einfach schlicht und verkehrt. Ja, es tut mir leid, aber ich werde das morgen korrigieren. Schau mal auf CNBC. Sondern das ist ja letztlich die Nachfrage und der Bedarf gewesen, der aus der Bevölkerung, von den Menschen, die du angesprochen hast, herkam. Und das finde ich ein Stück weit schon auch positiv zu erwähnen, dass sich das dann bis in diese Finanzindustrie, die ganz sicherlich das nicht macht, um irgendwie eine Revolution anzustoßen, sondern weil sie schlicht auf den Bedarf reagiert. Das finde ich positiv und das muss man auch mal hervorhalten. Das ist eben nicht in allen Ländern möglich. Und auch wenn wir uns sicherlich wünschen könnten, dass Demokratie gestärkt wird, wobei ich oft den Eindruck habe, dass das nun mal am Rande, dass ausgerechnet die am lautesten danach rufen, häufig die einfachsten Lösungen möchten und in Wahrheit doch jemanden, der einmal auf den Tisch haut. Aber das führt vielleicht zu weit. Das ist auch eine persönliche Beobachtung. Insofern finde ich das auch eine positive Entwicklung. Und nach meiner Einschätzung, also ob BlackRock jetzt der Ritterschlag ist, das weiß ich nicht. Das wünscht sich wahrscheinlich die meisten aus der. Für einige ist es ja auch was Kritisches dahinter. Oder das nehme ich mal direkt als Frage. Ist das für dich was, so ein bisschen Verrat an der Grundidee von Bitcoin? Oder sagst du, nee, ist vollkommen in Ordnung, dann lass doch die klassische Finanzindustrie darauf aufspringen. Hauptsache, das Konzept und die Idee dahinter verbreitet sich. Und das ist dann auch nur notwendig, dass es dann irgendwo ein bisschen mehr Mainstream oder vielleicht auch mit Gewinnerzielungsabsicht ist. Also siehst du das kritisch oder sagst du, am Ende sind die Basiseffekte zu positiv, um dem hier kritisch gegenüberzustehen?
Ja, also wir sollten immer kritisch sein Bitcoin gegenüber. Das ist das Allerwichtigste, das kann ich schon mal so sagen. Im Allgemeinen bin ich von Bitcoin nicht so überzeugt, weil ich ständig mein nächstes tolles Beispiel suche, was mich davon überzeugt, sondern ganz im Gegenteil, ich versuche eigentlich die ganze Zeit den Fehler zu finden und mit jedem Mal, wenn ich mich dann mit irgendwelchen Fachbereichen wie Ökonomie, Wirtschaft, Physik, Mathematik auseinandersetze, stelle ich fest, ach, da ist der Fehler auch nicht. Lerne tierisch viel dabei und bin am Ende tierisch überzeugt. Aber eben nicht, weil ich blind diesen Dingen folge. Und genauso sehe ich das hier eben auch. Klar sollte man immer kritisch über diese Bereiche nachdenken, vor allem wenn Bitcoin neue Fahrwasser entgegenschwimmt. Aber seien wir mal ehrlich, wenn Bitcoin das Geld ist, was wir uns erhoffen, ein globales Geld, welches zensurresistent für jedes Individuum funktioniert, keine Ausnahmen macht, so wie das Internet, dann wäre das so, wie wenn man gesagt hätte, hey, die freien Menschen brauchen endlich die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, ohne dass es ihnen jemand vorschreiben kann, was sie sich erzählen dürfen. Und dann wäre das Internet gekommen und dann wäre der erste Google-Player oder Facebook gekommen und hätte man gesagt, nee, die aber nicht. Also wirklich, das ist was für die Menschen, aber jetzt die Großen dürfen nicht mitmachen. Ja, wer soll das bestimmen? Wer soll diese Menschen davon fernhalten? Von Anfang an war Bitcoin darauf ausgelegt, für jeden zu sein. Das heißt auch für die heutige Finanzelite oder für die sehr Wohlhabenden, auch für Regierungen und für alle anderen. Die Frage ist vielmehr, welche Effekte wird Bitcoin auf die Gesellschaft haben in dem Moment, wo es als knappes Gut und als ja dieser zensurresistente Basislayer erstmal da ist und implementiert ist. Viele bezeichnen Bitcoin als das trojanische Pferd der Freiheit. Und der Grund, dass das als Pferd der Freiheit betrachtet wird, ist einfach, dass man, also als trojanisches Pferd, ist einfach, dass Bitcoin unterschätzt wird zum einen, zum anderen aber auch eine Art Notwendigkeit mit sich bringt und die Effekte eher aus dem Inneren des Systems herauswirken. Bedeutet, wie soll Bitcoin unser grundsätzliches Leben und die Gesellschaft verändern, wenn wir keine Chance haben, Bitcoin in die Mitte der Gesellschaft zu ziehen und zu bringen? Und natürlich heißt das auch in der Anfangszeit, dass wir einige Trade-offs eingehen, die vielleicht mit unserer Wunschidee von Bitcoin nicht ganz konform gehen und dass wir eine Zeit erleben, wo auch der größte Bestand wahrscheinlich in irgendeiner Form KYC verifiziert ist, Know Your Customer, also wo man dann weiß, wem welche Bitcoin gehören und so weiter. Das Protokoll bietet heute schon ausreichend Möglichkeiten zur Anonymisierung, wenn man es möchte. Also in totalitären Gebieten ist es jederzeit möglich, trotzdem anonym seine Geldwerte aus dem Land zu bringen. Will ich mich rechtskonform zu meinem Fiat-System verhalten, zu meinem Staat, in dem ich lebe, kann ich das genauso tun. Und das wird in erster Linie passieren, weil was Bitcoin auf gar keinen Fall will, ist die Welt zum Brennen bringen. Und das muss uns vielleicht bewusst sein. Wir haben so viel Schaden, der durch die Geldmengenausweitung, durch die zentrale Geldschöpfung entsteht, durch das Ausschließen von Geldwerten und durch das Umverteilen. Und nichtsdestotrotz ist die Lösung ja nicht, dass wir morgen eine Revolution haben, mit Mistgabeln auf die Straße gehen, die Läden plündern und alles platt machen. Wir wollen unsere gesellschaftliche Grundordnung, das Zusammenleben wieder, also das ist zumindest meine Vision, die ich für Bitcoin habe und für die Menschen habe und Bitcoin, wofür ich Bitcoin als Werkzeug sehe, eine Möglichkeit, eben wieder deutlich kooperativer zu leben, nicht auf den Tisch hauen zu müssen, wie du es vorhin beschrieben hast, dass wir eben nicht diese Abhängigkeit zu starken Politikern haben, sondern eben wieder zu starken Individuen, die daraus vielleicht schlauer wählen oder am Ende ein friedlicheres Zusammenleben schaffen, ein Zusammenleben, welches eben nicht durch Währungsräume begrenzt ist und auch zu Kriegen zwischen Währungsräumen führt, sondern ein globaler Währungsraum, der die gleiche monetäre Sprache spricht. Und ich bin davon überzeugt, dass Bitcoin das schaffen kann. Die Frage ist halt, wie lange es dauert und wie lange es dauern muss, damit unsere Grundordnung eben nicht zusammenbricht. Wenn wir uns die schlimmsten Phasen der Menschheitsgeschichte anschauen, ob Erster, Zweiter Weltkrieg oder viele Kriege, die wir davor hatten, dann sind die eigentlich immer dadurch entstanden, dass wir eine schlechte wirtschaftliche Lage haben, häufig durch die Geldmengenausweitung, die diesem zuvor vorangegangen ist. Ich meine, selbst das Römische Reich ist daran gescheitert. Die hatten dieselben Effekte, Immobilien waren irgendwann horrend teuer und so weiter. Und dann ist alles zusammengebrochen, die Leute haben kein Essen, keine Arbeit mehr. Und dann kommt der eine mit der starken Hand und sagt, ich mache alles wieder heile. Und dann knallt's. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen nicht unser System destabilisieren. Wir wollen es ganz im Gegenteil wieder stabilisieren. Und Bitcoin in seinen Grundeigenschaften bringt uns das wieder, was wir uns ganz ursprünglich mal von der Demokratie erhofft haben. Eine Gewaltenteilung, eine Möglichkeit des Mitbestimmungs, eine Möglichkeit innerhalb dieser Gesellschaft friedlich Konflikte zu lösen. Und auch wenn das erstmal sehr weit wirkt, ist es aber so, dass je länger man über Bitcoin nachdenkt, feststellt, dass es sogar die erste Lösung ist, die wir seit tausenden Jahren haben, in einer Geldform, die das überhaupt zulässt. Und das ist irgendwie mindblowing.
Wünschtest du dir manchmal, wir wären vielleicht 10, 15 Jahre weiter, damit klarer wird, dass das hier nicht das trojanische Pferd derer ist, die sagen, ich will einfach wirklich schnell mein Vermögen mehren. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, korrigiere mich gerne, müsste die Volatilität in Zukunft abnehmen. Das heißt also, diese Preissprünge, diese starken Volatilitäten, die wir sehen, auch in Bitcoin, aber im gesamten Kryptosektor, wobei ich die anderen jetzt mal rausnehmen würde, die dürften im Laufe der Jahre immer weiter abnehmen. Der Preis müsste für dieses Konzept tatsächlich dann ja recht deutlich steigen. Und was ist mit denen, und zu denen gehöre ich ja ganz offen auch, die eingestiegen sind zum ersten Mal einfach aufgrund der Knappheit. Knappheit hat immer und wird auch immer die Chance in sich tragen, dass es zu kurzfristigen, zu Fahnenstangen kommt, zu Hypes, einfach deshalb, weil das nur mit knappen Gütern geht. Und das war mein Grund. Ich hatte überhaupt dahinter, ich habe nur das berühmte Buch gelesen, in dem es, wie heißt der jetzt, Anonymous, wie heißt der? Ich habe es immer noch hier stehen. Ah, der Bitcoin-Standard, so heißt es, genau.
Ja.
So, und dann habe ich aber auch, ganz ehrlich, ich habe das erst später zu Ende gelesen, weil am Anfang dachte ich nur, okay, das passt alles zu dem, was ich, staatliches Geld und so weiter, das passt alles, Bitcoin müsste deutlich steigen. So, das war mein einziger Gedanke, gebe ich ganz offen zu. Ich wollte da drin sein, weil ich gesagt habe, der Wert steigt. So wie eine Aktie steigen könnte, so wie Gold steigen könnte, so wie ein knapper Rohstoff steigen könnte. Das war die einzige Intention von mir. Und ich will das niemandem unterstellen, aber ich denke mal, viele sind investiert, weil sie sagen, ja, ich habe nichts gegen eine gute Rendite. Aber all diese Gedanken führen natürlich vielleicht auch dazu, dass man dann eine Geschichte drum bastelt, die besonders gut passt. Ich kann mich noch erinnern, der erste Bitcoin, Hype, den ich so miterlebt habe. Wann immer ich irgendwas Kritisches, ich habe ja dann auch mal mein bekanntestes Video, ich habe verkauft, da habe ich meinen Einstand rausgenommen. Was habe ich da Lack bekommen, weil ich die Revolution nicht verstehe? Und du hast das alles, das Konzept nicht verstanden. Das wurde sehr viel leiser dann, als die Kurse deutlich sanken. Aber deswegen möchte ich mich aus der Gleichung gar nicht rausnehmen. Das war mein einziger Grund, warum ich eingestiegen bin. Und ich glaube aber, wenn diese Volatilität rausgeht, dann wird vielleicht der Effekt, den du gerade beschrieben hast, viel offensichtlicher, wenn es eben nicht mehr darum geht, möglichst schnell mit Bitcoin reicher zu sein, seine finanzielle Lage zu verändern. Und dann wirkt es eben auch nicht mehr wie eine Story, die man drumherum baut, sondern vielleicht kann dann in 10 oder 15 Jahren, wird dann deutlich, dass das Konzept das leisten kann, was du gerade eben hier beschrieben hast. Eben diese, was es wirklich den Menschen am Ende des Tages bringen kann, als, wenn du so willst, wahres Geld, so wie man mal vielleicht ursprünglich gedacht hat, wie Geld wirken müsste. Also, ich wiederhole nochmal die Frage, die ich vor 3 Minuten gestellt habe. Würdest du dir wünschen, wir wären schon 10, 15 Jahre weiter, um in der Argumentation es etwas leichter zu haben?
Tatsächlich nicht, weil mir macht diese Phase gerade unfassbar viel Spaß. Den Menschen, so schlimm das ist, die Probleme, die wir heute haben, sind der Grund für Bitcoin. Bitcoin ist eine Problemlösung und ohne Problemlösung gäbe es auch diese Problemlösung nicht. Von daher, ich bin auch niemand, der zum Beispiel negative Ereignisse, die auf der Welt passieren, als grundlegend schrecklich betrachtet. Ich sehe alles als Chance und glaube einfach, dass die Welt immer eine Art Balance sucht. Und hätten wir voll tolles Geld gehabt, wäre es Bitcoin nicht, hätte es nicht zu Bitcoin geführt. Und wir sind einfach jetzt in einer anderen Phase, als wir in 15 Jahren stehen werden. Das Schöne ist, dass wir jetzt in einer super interessanten Pioniersphase sind, die es erlaubt, Stunden über dieses Thema nachzudenken und Gedanken kreisen zu lassen und auch die eigene Kreativität massiv fördert. Also das ist nur, was für mich persönlich stimmt. Ich mag das teilweise, dass Bitcoin auch so sehr missverstanden wird. Es macht so viel Spaß aufzuklären und in den Menschen zu sehen, in dem Moment, wo man über diese Themen redet, dass da mehr dran ist und dass diese Begeisterung in den Menschen aufkommt. Das ist unfassbar toll. Der zweite Punkt, den du angesprochen hast, den ich spannend finde, ist der Grund, warum man zu Bitcoin kommt und ob das der richtige Grund ist. Ich bin ganz ehrlich, der Grund ist völlig egal. Hauptsache, man befasst sich in irgendeiner Form damit. Vielleicht will man reich werden. Vielleicht will man irgendwo in Afrika ein Zahlmittel haben. Vielleicht folgt man einer Ideologie und denkt, Bitcoin verändert die Welt oder macht was Spirituelles drumherum. Ja, das ist für jeden Menschen eben völlig frei. Wichtig ist am Ende nur, dass man sich damit befasst. Und das Spannende ist, dass gerade der Gedanke, Geldwert damit zu erzeugen, gar nicht so abwegig ist. Die Frage ist eine andere. Jetzt gerade versuchen wir, mehr Dollar zu bekommen. Also man kauft Bitcoin günstig in der Maßeinheit Dollar und verkauft ihn später teuer. Und dann versucht man günstig wieder einzusteigen. Und manchen gelingt es, den meisten nicht. Und das verändert das Spiel, wie die Welt heute funktioniert. Dieses Spiel funktioniert heute so, dass für manche Menschen dieses Risiko gilt. Sie werden nie wieder zu diesem Kurs einsteigen können. Sie haben vielleicht mit negativ verkauft. Sie haben schlechte Trades gemacht, wurden liquidiert, weil sie sogar noch gehebelt haben. Und dann gibt es ganz große Player, die machen das und die trifft keine Konsequenz, weil die einfach immer weiter neues Geld erzeugen können. Die nehmen sich Kredite und die Party geht immer weiter. Das heißt, für die meisten Menschen gilt ganz normal, hey, da ist eine Chance auf eine Rendite, auf eine Einnahme und der steht ein Risiko gegenüber. Und für einzelne Teilnehmer, je näher sie an der zentralen Kreditschöpfung sind, gilt dieses Spiel einfach nicht. Die haben auch diese Chance auf die Rendite, die haben aber kein Risiko. Und genau das sehen wir auch. Egal welchen Chart wir uns anschauen, die Vermögensverteilung wird immer unfairer. Auf die oberen 1%, die unteren 90% werden immer ärmer. Mit, und das ist eben spannend, fortschreitendem Fiat-Standard. Während des Goldstandards war diese Verteilung noch deutlich besser. Während harter Geldstandards geht sowas wieder auseinander. Der Grund ist, dass Chance und Risiko in der Theorie für jeden im Markt erstmal gleich ist, sofern ich kein neues Geld erzeugen kann. Das heißt, selbst wenn ich zu Bitcoin komme und Bitcoin als Vehikel nehme, um damit zu traden, habe ich vielleicht 2 Effekte, die ich mache. Ich bin ein guter Trader und sorge dafür, dass die Volatilität verschwindet. Ich kaufe günstig ein, bringe damit den Kurs nach oben. Ich verkaufe beim Top, bringe den Kurs damit nach unten und ziehe die Kurve glatt. Das könnten gerade die Institutionellen vielleicht sogar erzeugen. Das Zweite ist aber, dass wahrscheinlich meine Chance genauso schlecht ist wie die von jedem anderen Menschen und dass Bitcoin das erste Mal im Laufe der Menschheitsgeschichte eben nicht die bevorzugt, die nah an der Kreditschöpfung stehen. Ganz im Gegenteil, vielleicht mache ich sogar mehr Dollar damit. Aber am Ende ist der Bitcoin-Stash, den ich habe, immer geringer mit der Zeit. Und das ist das Interessante. Wie lange dauert es, dass jemand, der heute noch versucht, mehr Dollar zu machen, irgendwann feststellt, ich will gar nicht mehr Dollar, ich will mehr Bitcoin. Und dann feststellt, oh verdammt, damit zu zocken ist sehr risikohaft. Ich kann sogar besser arbeiten. Das ist interessant aus dem Grunde, weil es ein sehr, sehr spannendes Buch gibt. Und dieses Buch, das sind die 24 wichtigsten Regeln der Wirtschaft, geschrieben von Henry Hazlitt, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, US-amerikanischer Journalist für Wirtschaft und Ökonomie. Und der hat Folgendes geschrieben: Wie jede andere Steuer auch, beeinflusst die Inflation den Einzelnen und die geschäftlichen Maßnahmen, die zu ergreifen, sie alle gezwungen sind. Sie untergräbt jegliche Vernunft und Sparsamkeit. Sie ermuntert zum Leichtsinn, zum Spielen und unbekümmerten Verschwenden. Oft ist es lohnender zu spekulieren, als zu produzieren. Und da wären wir schon mal bei diesem ersten Punkt. Wenn Bitcoin das knappe Gut ist, lohnt es sich irgendwann nicht mehr damit zu spekulieren, weil die Chance einfach zu groß ist, dass ich nicht schlauer bin als der Markt. Ich kann also eher wieder arbeiten gehen, statt zu spekulieren. Das Bild dreht sich heutzutage. Ich mache teilweise viel mehr Geld mit Spekulationen als mit ehrlicher Arbeit, weil ich einfach mein Geld eh irgendwo in den Markt schmeißen muss, weil genau dort wird das Geld ja auch neu erzeugt und pumpt diese ganzen ETFs, Aktien, alles in ungeahnte Höhen. Weiter heißt es, ganz kurz, ja, sie zerreißt das gesamte Netz der festen wirtschaftlichen Beziehungen. Ihre unverantwortlichen Ungerechtigkeiten bringen die Menschen dahin, zu verzweifelten Mitteln zu greifen. Sie sät die Saat des Faschismus und Kommunismus. Sie lässt die Menschen nach totalitären Kontrollen rufen und an ihrem Ende stehen unweigerlich bittere Ernüchterung und Zusammenbruch. Und das ist einfach, ja, wenn man sich das Thema der Inflation und die Probleme, die das erzeugt, wie es unser gemeinschaftliches Netz auseinanderreißt und wie Bitcoin das lösen kann, die einfachste Antwort darauf: Wenn jemand kommt, weil er reich werden will mit Bitcoin, dann wird er arm in Fiat. Wenn jemand kommt und reich werden will mit Bitcoin und das ernst meint, dann versucht er reich zu werden mit Bitcoin und dann verändert er später automatisch sein Handeln. Das Geld gibt das Handeln der Gesellschaft vor. Geld ist immer die Basis einer Gesellschaft.
Ja, dazu zwei Punkte. Das eine, da stimme ich dir zu 100% zu. Bei mir in den Publikationen geht es ja, weil es bei mir auch oben drüber steht, das ist letztlich auch meine Ausrichtung, da geht es um Geldanlage. Und deswegen beschreibe ich das auch dementsprechend und versuche die Menschen dabei zu unterstützen. Und da hat dann manchmal auch nicht den Platz, den ich vielleicht im Kopf habe, aber wo ich mich da ein bisschen zurücknehme, sich darüber Gedanken zu machen, ob das richtig oder verkehrt ist. Das ist so ein bisschen, als wenn ich jemandem sagen würde, ja, das Gut ist, die Aktie darfst du kaufen, das ist gut. Und die Aktie darfst du nicht kaufen, das ist nicht gut. Das ist ja letztlich meine moralische Vorstellung und nichts weiter. Das ist ja kein allgemeingültiger Standard. Aber was ich dann schon hin und wieder schreibe, weil das mein Gefühl ist, die Entwicklung, die ich sehe, das Problem mit Spekulation, ob nun mittel- oder langfristige Geldanlage, damit vermögender zu werden, das ist eigentlich nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass in dem System, was wir derzeit haben und was sich eher exponentiell entwickelt, wir grundsätzlich davon ausgehen müssen, dass die Anzahl der Verlierer immer größer wird, nämlich die nicht der Geldentwertung sich entziehen können. Wir können das über Immobilien, wir können das über Bitcoin, wir können das über Aktien und diese Sachwerte werden einfach aufgrund der, es gibt immer nur eine Lösung auf Krise und die heißt am Ende, du musst die Geldmenge enthören, du musst eine Devaluation stattfinden lassen. Und sich dagegen zu wehren, ist für ganz viele nicht möglich. Einige können sich wahrscheinlich auch nicht, Bitcoin hat ja den Vorteil, du kannst selbst kleinste Fragmente lagern, ganz einfach. Du kannst sie sicher halten und das ist schon mal ein großer Vorteil. Aber mir machen natürlich eher die Sorgen, die nicht mal das können. Und das sind eben sehr viele auf diesem Planeten. Ob die dann ihren Kontinent verlassen müssen, zu denjenigen hin, die das alles können, oder ob es auch innerhalb der Gesellschaft entsteht, das ist also unbenommen ein großes Problem. Und der zweite Gedanke, der mir jetzt noch direkt kam, ist, dass eine Form von Gelderziehung, die ich selber, ja, sagen wir mal, im familiären Kreis wahrgenommen habe, Geld hat ja, auch wenn du es so in die Hand nimmst, das fühlt sich nach relativ wenig an. Da waren Silber- und Goldmünzen schon ein bisschen anders. Geld also auszugeben für jede Art von Konsum, und ich habe gar nichts dagegen, ich konsumiere selber regelmäßig verschiedene Dinge, aber dass es fällt dir nicht schwer, damit zu konsumieren. Wenn du aber Bitcoin, und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn du das richtig runterholst von deiner Wallet, dann eintauscht, verkaufst und in Fiat-Geld umtauscht und es dann zu konsumieren, das ist ein anderer Vorgang. Erstmal dauert der länger in der Regel. Das heißt, du hast länger Zeit, darüber nachzudenken, sollte ich das jetzt wirklich machen? Ist das überhaupt sinnvoll? Das ist so der erzieherische Charakter, den ich jetzt vielleicht als Vater von zwei Kindern da sehe. Und das andere, der grundsätzliche Gedanke, das ist ja fernab von der Geldanlage, brauche ich das? Und brauche ich das für, wir haben ja, ich hänge keiner Religion an, aber wenn, dann ist meine Überzeugung, die meisten Menschen möchten erstmal einfach glücklich sein oder zufrieden. Ja, und das ist ja auch gar nichts Negatives, das ist ja noch kein Hedonismus. Aber das Gefühl, sich darüber Gedanken zu machen, was macht mich wirklich glücklich, was brauche ich und was nicht. Und in den allerseltensten Fällen, und da hilft vielleicht dieser langsame Prozess bei einem Bitcoin, ist ja die Antwort, na, wenn ich mir das jetzt kaufe, dann bin ich wirklich glücklicher. Und das ist was, das kann ich so wiedergeben aus dem familiären Rahmen, was wirklich einen positiven Einfluss hatte, dass du dir darüber Gedanken machst, möchte ich das jetzt eintauschen oder brauche ich das eigentlich gar nicht?
Ja, ich würde noch einmal gerne auf die Thematik davor eingehen, auf das Spekulieren auf den Preis oder die Geldanlage im Allgemeinen. Die halte ich per se für nichts Schlechtes. Ich glaube einfach, dass, wie du ja auch schon sagtest, durch Fiat-Geld die Art und Weise, damit zu verlieren, immer größer wird und die Notwendigkeit, das aber zu machen, auch damit steigt. Wir können ja in unserem jetzigen Geld nicht mehr sparen, darin werden wir ärmer. Wir werden also gezwungen zu spekulieren. Das ist der Punkt, den ich kritisiere. Weil dadurch werde ich gezwungen, mich mit einem Thema auseinanderzusetzen, was nichts mit meiner eigentlichen Arbeit, meiner Kompetenz in meinem Fachbereich zu tun hat. Und was mache ich dann, um dieser Problematik zu entgehen? Naja, ich kaufe ein ETF, wo jemand anderes diese Erfahrung mitbringt. Ich gebe wieder mein Vertrauen ab in eine dritte Partei. Und genau das ist die größte Problematik. Dazu kommt, dass wir Inflation eben bemessen auf alltäglichen Gütern, aber eben nicht auf den Gütern, die du vorhin genannt hast, wie zum Beispiel Gold, wie zum Beispiel Bitcoin, wie zum Beispiel Immobilien. Und genau da fängt schon das große Problem an. Ja, wir können vielleicht mit einem ETF die allgemeine Inflation ein bisschen glätter ziehen, dass wir uns nächstes Jahr genauso viele Bananen kaufen können. Aber die Immobilie geht trotzdem immer weiter weg. Also was viel interessanter zu betrachten ist, ist die Emission der Geldmenge und ob wir es schaffen, diese auch zu performen. Und tatsächlich schafft das fast nichts auf der Welt. Also es gibt 4-5 Aktien, die pro Jahr es schaffen, die Emission, die Geldmengenausweitung auch zu performen. Und das meistens nur um wenige Prozent. Und das Ganze schaffen wir nur mit extrem Kontrahentenrisiko. Es könnte ein anderes Unternehmen kommen, was das Geschäftsmodell übernimmt. Es könnte der CEO Blödsinn machen, die Ratsversammlung sich falsch entscheiden. Es könnte irgendein Gesetz kommen, was diesem Unternehmen das eine Produkt schlechter macht. Es könnte eine Subvention vom Staat kommen, womit ein konkurrierendes Unternehmen gepusht wird. Also das Risiko ist gewaltig. Und das, um nur nicht zu verarmen. Das heißt, wir haben gar keine andere Möglichkeit mehr, außer massiv zu spekulieren. Und das soll nicht das Spekulieren im Allgemeinen kritisieren, sondern eben diese Art und Weise. Und Bitcoin hingegen auf die Jahreszyklen betrachtet, zumindest wie es bislang war, und da müssen wir natürlich auch klar sagen, es ist kein Garant für die Zukunft, hat es aber geschafft, jedes Mal die Emissionen auf 4 Jahre outzuperformen, und zwar massivst, ohne Kontrahentenrisiko. Das ist der spannende Betrachtungsfall hierbei.
Ja, also das sind klare Zahlen und Fakten, kann man auch nicht widersprechen. Daher, das Einzige, was man als Argument, das haben wir am Anfang besprochen, im Raum stehen lassen muss, ist eigentlich die Historie. Das heißt, es ist über einen jetzt schon längeren Zeitraum, etwas mehr als eine Dekade, so gelungen. Und es hat halt nicht die Historie von Gold. Gold hat es aber eben auch nicht geschafft, muss man auch fairerweise sagen. Also insofern müssen wir jetzt einfach mit dieser Unsicherheit umgehen, ob das in den nächsten 10 Jahren auch so sein wird. Ich bin mir ziemlich sicher, du kennst ihn, aber der hat ein ziemlich kurzes, aber ganz prägnantes Stück darüber gemacht. Raoul Pell, kann man so und so sehen. Ich finde, man kann ihm sehr gut zuhören. Zumindest mal, er ist ja von einem Goldman Sachs Hedgefondsmanager zu einem, er ist nicht Bitcoin-Maximalist, aber er ist Krypto-Maximalist geworden. Also das Fazit, don't fuck it up, finde ich, da steckt natürlich ein bisschen vielleicht eine Haltung drin, aber da steckt auch drin, wie am Ende musst du in diesem Fall schlicht und einfach ein bisschen Vertrauen haben in die Zukunft. Das gilt aber fairerweise, muss man das hinzufügen, auch für alle anderen Anlagen. Also du weißt natürlich auch nicht, ob der Aktienmarkt in Zukunft, der als Sachwert zumindest mal die Geldentwertung im Wesentlichen ausgeglichen hat. Aber auch das gilt dafür nicht für alle Aktien, da hast du vollkommen recht. Aber ja, ein bisschen Credit musst du dem schon geben. Und ich denke, um das mal ganz ja handfest oder hemdsärmlich als Zwischenfazit zu ziehen, wenn es etwas gibt, was einen in der Vergangenheit zumindest nicht geschadet hat, ist es ja eine Diversifikation. Ich muss mich ja nicht zu 100% auf diese Versicherung verlassen. Ich weiß gar nicht, ob du im Podcast oder im Video oder jemals bei dir darüber gesprochen hast, ob Bitcoin Maximalist, ist das eigentlich ein Schimpfwort oder ist das eine Bezeichnung, weiß ich gar nicht, oder eine Tatsachenbeschreibung, ob so jemand dennoch diversifiziert in anderen Anlagen ist oder heißt das, musst du nicht drauf antworten, du kannst auch nur lächeln, ich kann dich ja sehen, oder heißt das, nee, ich bin hier schon komplett in dieser einen, wo haben wir uns geeinigt, dass es Geld ist? Ich bin in diesem Geld investiert.
Interessant, dass du es ansprichst und Raoul Pahl als Beispiel. Ich würde zum Beispiel sein Zitat nämlich nicht, bei seinem Zitat nicht mitgehen. Aus dem Grunde, weil dieses Zitat für Krypto und für die meisten Krypto-Projekte tatsächlich gilt. Wir müssen dort wieder vertrauen. Und bei Bitcoin hingegen haben wir genau dieses Problem eliminiert. Ja, wenn ich zum Beispiel nicht programmieren kann, dann kann ich den Code auch nicht lesen. Dann muss ich darauf vertrauen, dass der Code da so steht, wie die Leute es mir erzählen. Das Gute ist aber, ich kann, wenn ich will. Wenn ich möchte, kann ich mir diese Skills beibringen, kann reinschauen, kann das selber verifizieren. Ich kann auch meinen besten Freund fragen und unabhängig noch den Schwager oder so, der vielleicht entwickeln kann, der mir das nochmal bestätigt, ja, das ist wirklich drin. Das Gute ist aber, ich kann reinschauen. Ich kann bis ins kleinste Detail, und das ist das Spannende bei Bitcoin, ich kann bis hin in unsere physikalischen Grundgesetze Bitcoin zurückverfolgen, bis hin zu diesem Arbeitsnachweis. Ich brauche nicht Vertrauen. Bei jeder anderen Kryptowährung muss ich an irgendeiner Stelle mein Vertrauen wieder aufbringen. Und deswegen widerspreche ich auch Raoul Pahl in den meisten seiner Aussagen, weil die gelten für Krypto. Und das ist okay, wenn man das weiß und damit leben kann. Und da wird das ein oder andere Projekt bestimmt bei sein, was gut performen wird. Aber es geht bei Bitcoin gar nicht darum, um gut zu performen. Es geht darum, Sicherheit zu erzeugen in einem Umfeld, welches immer unsicherer wird. Es geht darum, Sicherheit und die Eigenverantwortung über Sicherheit zurück zum Individuum zu bringen, während sie sukzessive in den letzten 50, 60 Jahren immer mehr von den Individuen abgezogen wurde, von der Gesellschaft abgezogen wurde und in einen Staatsapparat überführt wurde. Und das kann nur Bitcoin, weil ich Bitcoin nicht vertrauen muss. Und das ist das Schöne. Viele denken, man müsste Bitcoin vertrauen. Und das ist ja auch eine logische Schlussfolgerung, wenn man einfach drauf schaut. Das Schöne ist, und das möchte ich auch jedem an die Hand geben, wer denkt, er müsste das, soll sich genau den Fall anschauen, wo er der Überzeugung ist, da muss ich auf Bitcoin vertrauen und soll selber anfangen zu recherchieren und feststellen, dass man bis ins kleinste Detail das nachvollziehen kann. So wie man beim Computer bis zur Ebene Bits 1 und 0 jeden Prozess nachvollziehen kann. Und erst wenn wir Closed-Source-Software haben, wo wir nicht reinschauen können, und das meine ich nicht mal auf programmiertechnischer Ebene, sondern zum Beispiel auch auf der Ebene, dass es vielleicht einfach ökonomische Modelle gibt, um ein Netzwerk zu sichern, die langfristig keine echte Dezentralität gewährleisten können oder so. Also sobald es diese Dinge gibt, wo ich nicht verifizieren kann und wieder vertrauen muss, ist eigentlich ein Netzwerk in meinen Augen nicht dezentral. Und unter dieser Betrachtungsweise fällt jedes Netzwerk außer Bitcoin in genau diese Kategorie nicht dezentral, weil es in meinen Augen kein Spektrum ist. Es ist ein Spektrum, wie man lebendig oder tot sein kann. Es gibt nicht toter als tot. Und entweder bin ich dezentral, dann bin ich am Leben, oder ich bin tot, dann bin ich tot. Es gibt vielleicht den Zustand von, ich bin gesünder als du und mein Netzwerk ist noch verteilter als deins. Aber das heißt ja nicht, dass es deswegen keinen zentralen Eingriff gibt. Und das heißt, solange es irgendeine Chance von zentralem Eingriff gibt, die nicht trustless, überprüfbar, nicht vorhanden ist, ist das Netzwerk nicht wirklich dezentral. Und ein Beispiel, wenn eine Grundplattform nicht vertrauenlos funktioniert, weil zum Beispiel kann ich nicht prüfen, wer besitzt wie viele Bitcoin. Die Frage ist, ist das für Bitcoin ein Problem? Viele würden sagen, ja, dann könnte ja diese Partei das meiste Mining betreiben. Das wäre ein temporärer Zustand, weil Mining sich ständig weiterentwickelt. Ich kann mich nie auf meinem Hab und Gut ausruhen. Auch hier gilt das Gleiche, Risiko und Nutzen. Ich müsste meine Bitcoin einsetzen und hoffen, mit meinem Mining mehr wieder rauszubekommen. Sonst bin ich einfach nur ärmer geworden. Also ist es ein Problem, wenn einzelne Parteien viele Bitcoin besitzen? Nein, es ist zum Glück kein Problem. Es verändert gar nichts an den Grundprinzipien. Es verändert nichts daran, dass es für die Menschen da draußen die gleichen Eigenschaften hat wie vorher auch. Was passiert, wenn einzelne Parteien große Mengen Ethereum besitzen? Oder verwalten, verwahren im Fall von BlackRock? Naja, die können die meisten Knotenpunkte betreiben und könnten die Regeln des Netzwerks vorgeben. Wir könnten nicht mal was dagegen machen. Wir könnten nicht mal unsere Coins abziehen, weil die gelockt sind, weil dieser Konsensus das so einfordert. Also ist jetzt die Frage, ist Ethereum dezentral oder nicht? Ich kann es nicht beantworten. Vielleicht hat keiner diesen zentralen Eingriff. Ja, vielleicht ist es dezentral, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es diesen Eingriff schon. Vielleicht liegen die meisten Coins in irgendwelchen Verwahrstellen bei Coinbase. Die haben es schön aufgeteilt, dass es so aussieht, als sei es groß verteilt. Treten im Markt vielleicht sogar als random anonymisierte einzelne Ich-stake-für-dich-Services auf. Und eigentlich ist alles eine Partei dahinter. Und weil ich das nicht physikalisch überprüfen kann, muss ich wieder vertrauen. Und ab diesem Zeitpunkt ist ein Netzwerk nicht dezentral. Selbst wenn es sogar dezentral ist. Es ist Schrödingers Blockchain. Und deswegen...
Oh, da bin ich schon dran verzweifelt an dem blöden Vieh.
Ja, und deswegen würde ich sagen, ein Bitcoin-Maximalist ist keiner, der seinen Lebensstandard nur auf Bitcoin aufbaut. Ein Bitcoin-Maximalist ist auch keiner, der engstirnig, religiös nur einem Thema hinterher rennt. Ein Bitcoin-Maximalist ist jemand, der das erkannt hat. Das heißt aber nicht, dass er deswegen vielleicht nicht trotzdem in Ethereum investiert oder auf andere Märkte spekuliert. Das heißt auch nicht, dass er nicht offen wäre für Kritik an Bitcoin. Ganz im Gegenteil. Meistens sind es gerade die Maximalisten, die die beste Kritik an Bitcoin äußern und super tief reinschauen und Ebenen der Kritik finden, wo ein, ich nenne es mal Level 3 Kritiker noch gar nicht hindenkt, weil Level 1794 ist der Bitcoiner, der vollkommen überzeugt ist, aber immer noch auf der Suche nach dem Fehler ist. Also ein Bitcoin-Maximalist ist jemand, der diesen realistischen Betrachtungspunkt hat auf Bitcoin hat ein Problem gelöst, welches wir als Menschheit in den letzten 1000 Jahren, 2000, 3000 Jahren nicht lösen konnten, welches auch Gold nicht lösen konnte. Und alle anderen Netzwerke haben das Problem eigentlich nur verschoben. Sie sind immer noch auf Vertrauen angewiesene Netzwerke, so wie alle Netzwerke, die wir vorher auch hatten. Also ist die eigentliche Innovation Bitcoin. Punkt.
Punkt. Dennoch muss ich natürlich die Steilvorlage nutzen, weil ich auch angekündigt habe, dass ich diese Projekte kurz anspreche. Es geht mir nicht um Kursziele, aber vielleicht um eine kurze Einschätzung von dir, mal davon ausgehend, dass der Anspruch an diese Projekte auch nicht der ist, den wir vielleicht an Bitcoin stellen oder auch an Bitcoin stellen dürfen. Ethereum hast du eben schon angesprochen. Das ist ja der Nachteil, wenn man Videos macht, von denen man möchte, dass man sie auch ansieht, dann muss man natürlich auch ganz offen hin und wieder die Hosen runterlassen. Das heißt, meine Gewichtung ist ziemlich bekannt. Und nochmal, ich erinnere daran, bei mir ging es ja im Wesentlichen darum, oder fairerweise muss man sagen, geht es immer noch zu einem beträchtlichen Teil darum, dass ich mit diesen Anlagen auch Rendite erzielen möchte. Ethereum, ist das für dich ein Projekt? Ich schick mal gar nichts vorweg. Was hältst du von dem Projekt?
Ich würde umgekehrt erstmal sagen, Renditemöglichkeit mit Ethereum steht gut. BlackRock hat auch einen Ethereum Spot ETF angekündigt. Also wenn es ums Geld machen geht, bin ich mir sicher, kann man das mit Ethereum. Es ist mehr Risiko als bei Bitcoin, hundertprozentig, aber auch eine Chance, zumindest zeitweilig mal Bitcoin auch zu performen. Klar, auf jeden Fall. Aber andere Frage, fundamental, wenn wir nämlich mal wegkommen von dem reinen Rendite investieren und mal in die ganz klassische Investmentwelt schauen, wonach wurden Unternehmen bewertet, wonach hat man sein Investment getroffen, man hat sich Strukturen angeschaut, hat sich angeschaut, was haben die Personen vielleicht vorher gemacht, was macht das Unternehmen jährlich an Umsatz, welchen Bedarf löst das Unternehmen? Und jetzt frage ich dich, was glaubst du, welches Problem löst denn Ethereum? Warum gibt es dieses Netzwerk? Was wollen wir darauf abbilden?
Das Einzige, was meine sehr rudimentären Kenntnisse dazu Tage bringen können, ist, dass ich weiß, dass NFT-Hype NFTs damit gekauft wurden, dass es hier um Transaktionsgeschwindigkeiten geht. Und that's it. Der Rest war bei mir Chartanalyse und da war Ethereum am Anfang ziemlich spannend. Und ich habe es immer so empfunden als die Grundlage für viele Anwendungen, für Blockchain-Technologien und so weiter. Also weniger als ein Store of Value, sondern vielmehr als etwas, wo es dann auch so in den Praxisnutzen reingeht.
Wir haben ja gerade schon festgestellt, dass ein Proof-of-Stake-Netzwerk eigentlich nicht trustless ist. Jetzt ist die Frage, was gewinnen wir also, wenn wir ein NFT dort speichern, statt bei Amazon WS?
Die Frage kann ich nicht beantworten.
Ja, sind beide nicht trustless. Welche Lösung bringt Ethereum in dem Moment? Eigentlich keine. Das Spannende ist, viele sagen dann, ja, aber überleg mal, die Transportlinien, die gebaut werden können. Ja. Bananen werden angebaut, das Wasser wird hingeliefert, der Dünger, alles steht in der Blockchain. Dann Medikamente werden hergestellt und Sensoren liegen in den Medikamentenboxen und dann werden die über den Ozean verschifft mit Geodaten, also GPS-Daten, Temperaturdaten, alles in der Blockchain, transparent für jeden einsehbar. Ja, was passiert denn, wenn der Sensorhersteller lügt? Was passiert schon, wenn beim Eintragen in die Blockchain eine Lüge produziert wird? Dann wird in der Blockchain aus dieser Lüge keine Wahrheit. Was bringt uns jetzt die Blockchain? Eigentlich nichts. Sie ist ungefähr 1000 oder 10.000 Mal teurer pro Eintrag, das selbst bei den schnellen Blockchains, als in einer zentralen SQL-Datenbank. Also wir könnten doch auch einfach die Datenbank vom Sensorhersteller nutzen, weil wir dem doch eh vertrauen.
Okay, verstehe. Das ist der Punkt, den du meinst. Da muss ich Vertrauen mitbringen.
Die Sache ist die Blockchain ist eigentlich nur eine Datenbank, technisch. Betrachten wir das aus Entwicklersicht. Das ist eine Datenbank, wo ich Informationen ablegen kann. Jede externe Information kann beim Eintragen schon Betrug sein. Und das wird nicht wahr, nur weil es in einem anderen Speicher liegt. Die Frage ist also, warum sollten wir diese Daten überhaupt in diesem Speicher eintragen? Manche sagen dann, ja, aber danach können die nicht verändert werden. Ja, Moment. Ich kann doch als Sensorhersteller sagen, in dem Moment, wo ich meine Daten eintrage, kannst du dir jederzeit auf einer offenen Datenbank eine Kopie ziehen, speichere sie dir lokal und überprüfe, ob ich sie später verändert habe. Und solange du das kannst, hast du diese gleiche Überprüfbarkeit. Und der ganze Vorteil, den die Blockchain auf einmal bringt, der geht in Luft auf. Es gibt gar keinen Nutzen dafür. Viele sagen dann, ja, aber das Tokenisieren. Stell dir vor, du hast eine Immobilie. Ja, dann stelle ich mir vor, ich habe meinen Private Key, der in der Blockchain einen Immobilien-NFT abbildet. Und jetzt klaut mir irgendwer, warum auch immer, diesen Private Key. Und dann komme ich abends nach Hause und denke, ach Gott, wo ist er denn? Steht da vor meiner Tür, macht irgend so ein Hansel die Tür auf und sagt, ja, tschüss, ist jetzt mein Haus. Wird nicht passieren. Wir werden lokale Gesetze haben, die am Ende bestimmen, wem das Haus gehört. Natürlich werden wir das haben. Und wenn wir die haben, warum nutzen wir dann nicht deren Datenbank? Wofür brauchen wir jetzt Ethereum? Also die Problematik ist, dass in der Blockchain externe Informationen nichts zu suchen haben. Sie sind dadurch nicht valider. Und was Bitcoin geschafft hat, ist, es hat das allererste Mal unsere physikalische Welt verbunden mit der digitalen Welt ohne Vertrauenspartei. Die einzige Anwendung, die Blockchain hat, ist die geleistete physikalische Arbeit dezentral zu erfassen und in der Blockchain zu notieren. Für alles andere brauchen wir keine Blockchain. Und Satoshi hat die nicht gewählt, weil es eine tolle Technologie ist. Er hat sie leider wählen müssen, weil es die einzige war für diese Funktion. Jede externe Information ist in der Blockchain obsolet und kann eine Lüge sein und dafür brauchen wir sie nicht dort speichern. Wenn wir aber erfassen wollen, dass in der Realwelt Arbeit geleistet wurde und keine Vertrauensparteien haben wollen, die das beweisen, wie zum Beispiel durch ein Goldzertifikat, dann brauchen wir Proof of Work und dann brauchen wir Bitcoin. Und deswegen ist die einzige Innovation, die wir hier haben, die Bitcoin-Blockchain und der Proof of Work. Es ist der Anker in die Realwelt, der erste Anker von physikalischer Welt in die digitale Welt ohne Vertrauen. Das ist einfach mindblowing. Und das ist das, was keine andere Kryptowährung lösen kann. Und deswegen frage ich im Allgemeinen, ja, die können kurzfristig Bitcoin outperformen. Aber was wollen wir damit langfristig, wenn es günstiger ist, diese ganzen Daten weiterhin auf zentralen Servern abzubilden und diese Server einfach einsehbar zu machen? Jeder kann eine Facebook-Message sich runterladen, kopieren, hashen und prüfen, dass sie nicht verändert wurde. Ja,
wird also überall geteilt. Das ist, wenn man die Funktionen ohne Vertrauen, Store of Value, wenn man Geldfunktionen in ein Projekt als Aufgabe mitgibt. Aber wenn ich mir, um den nächsten nochmal ins Spiel zu bringen, Solana anschaue und die machen dann mit der Old Economy oder sagen wir mit der Nicht-Blockchain-Economy, können die Verträge schließen, weil sie so eine hohe Prozessgeschwindigkeit haben und damit vielleicht die Kosten senken, dann können das ja für Anbieter, ob jetzt ein Kreditkartenanbieter ist oder ein Cloud-Anbieter, dann sind das ja real messbare Steigerungen hinsichtlich der Effizienz, die sich dort ergeben. Und damit kannst du ja auch einen Wert dranhängen.
Die sind immer noch teurer als zentrale Datenbanken. Das ist ja, sobald ich, also ganz einfaches Rechenbeispiel, Habe ich einen Server, auf dem ich alles abbilde? Habe ich 5 Server? Was ist günstiger? Naja, ein Server ist günstiger als 5. Habe ich 50, 500, 5000 Server? Es wird immer teurer. Die Geschwindigkeit wird ja nicht durch die Blockchain erzeugt, sondern durch das Eintragen auf der Hardware, was die Limitierung der Hardware erlaubt. Amazon WS ist vielleicht teurer, weil sie große Strukturen haben, dann gibt es dafür einen Konkurrenten. Aber tatsächlich ist es so, dass Solana alle paar Wochen vom Team über einen Discord-Server wieder koordiniert hochgefahren werden muss. Es ist nicht wirklich dezentral und es ist immer noch teurer. Sie sind vielleicht schneller als Bitcoin, aber eben dafür auch nicht dezentral. Und dann ist die Frage, ja, was bringt uns dann diese Lösung überhaupt, weil sie ein bisschen schneller sind als Bitcoin, aber immer noch deutlich langsamer sind als eine zentrale Datenbank, obwohl sie eigentlich auch eine zentrale Datenbank sind. Was gewinnen wir damit? Ja, eigentlich nichts. Wir verursachen Kosten.
Was glaubst du, wo dann die aktuellen Wertsteigerungen herkommen? Also Ethereum, Solana, Ripple haben ja alle eine Marktkapitalisierung, bei denen man zumindest, naja, ich würde jetzt mal mutig unterstellen, dass der ein oder andere Investor tatsächlich dort einen realen Nutzen sieht über die steigenden Kurse hinaus. Was hältst du das für eine Fehlinterpretation oder für eine andere Betrachtungsweise?
Ja, ich halte das für eine Fehlinterpretation aus dem Grund, weil dieses Thema so komplex ist und weil ich selber weiß, wie schwer das ist, diesen Tiefgang dieser Prozesse zu verstehen und diese verschiedenen Fachbereiche miteinander zu verknüpfen. Wenn ich mir überlege, wie ich angefangen habe, und das hatte ich ja eingangs auch gesagt, ich habe damals über all diese Projekte gesprochen. Ich komme eigentlich aus der IT, ich war IT-Projektmanager beim Global Player und Unternehmen, habe für 3 Standorte auch die Teamleitung gehabt und also in dem Fachbereich und habe am Ende eben in meinem Hobby über diese Projekte, also technisch gesprochen. Und mir hat das ökonomische Verständnis komplett gefehlt. Mir hat die Physik in dieser Tiefe komplett gefehlt und auch die Mathematik tatsächlich in dieser Tiefe. Und ich habe das alles gebraucht, um am Ende festzustellen, wenn ich das alles in einen Topf werfe, dann bleibt nur Bitcoin übrig. Wenn ich einzelne Bereiche betrachte, kann ich sagen, naja, irgendein Projekt ist viel besser entwickelt als Bitcoin. Also so viel mehr Zeilen Code und so viel mehr Möglichkeiten. Wenn ich ein anderes Projekt betrachte und sage, oh, schau mal, das ist noch viel knapper als Bitcoin, aber der fehlt der Netzwerkeffekt. Und es kann nicht wirklich knapp garantieren, also dass es knapp bleibt. Oder ich betrachte eben die Thermodynamik, die auf einmal nicht mehr vorhanden ist. Und ich muss die physikalischen Grundeigenschaften betrachten. Dann stelle ich fest, ja, diese Fehleinschätzungen kommen häufig von Menschen, die extremste Experten in einem Fachbereich sind, Professoren teilweise. Ich habe mich mit Professoren über Fachbereiche gestritten, die am Ende klein beigeben mussten. Nicht, weil sie dumm sind, sondern weil ihnen die Kompetenzen aus diesen anderen Bereichen fehlen, die ich auch nur gelernt habe, weil ich versucht habe, Bitcoin zu verstehen. Und am Ende ist es so, wenn man von außen auf Bitcoin schaut, aus einem Fachbereich wird man schnell was anderes finden, was konkurrenzfähig ist. Aber erst, wenn man alles miteinander verknüpft und feststellt, wie entsteht Dezentralität, welches Problem wird wirklich gelöst, erst dann stellt man fest, dass es eigentlich außer Bitcoin nichts braucht. Es ist vielleicht anders zu vergleichen mit dem Internet. Warum haben wir heute ein Internet und keine 30 Internets? Weil Netzwerkeffekte dafür sorgen, dass the winner takes it all. Wir sprechen hier nicht von einem Unternehmen, wo Fehlentscheidungen getroffen werden können, wo ein Facebook einen MySpace ablöst. Wir sprechen von der Basis, von dem Internet. Wir sprechen von dem Internet des Geldes. Und die Frage ist einfach, macht es Sinn, als Unternehmen auf dem Internet und dem Roman und Lars Eriksen Internet aufzusetzen und für beide zu entwickeln? Oder nehmen wir das, wo wir den einheitlichen Standard haben, wo jeder Teilnehmer, der dazukommt, den Anreiz für weitere Unternehmen schafft, auf diesem Netzwerk aufzubauen? Und jeder, der das tut, schafft wieder weiteren Anreiz für weitere Nutzer. Also es ist ein sich ständig selbst verstärkender Kreislauf. Warum sollte das dieses Mal anders sein, wenn es bei all den anderen fundamentalen Dingen überall genauso war? Und da ist jetzt einfach die große Betrachtung, ja, vielleicht werden diese Bereiche teilweise nischenmäßig noch 50 Jahre lang bedient durch ein Ripple oder Ethereum. Ja, das ist möglich. Die Chance, dass the winner takes it all am Ende stimmt, sehe ich hier viel, viel höher. Am Ende kann Bitcoin nämlich mit den technischen Möglichkeiten ausgestattet werden. Der Basislayer ist nicht dafür gedacht, sein Kaffee später mit einer klassischen Bitcoin-Transaktion zu bezahlen. Der Basislayer ist dafür gedacht, eine Art Absicherung für darauf aufbauende Netzwerke zu sein. Zum Beispiel wie das Lightning-Netzwerk. Wir machen in dem Hauptnetzwerk eine Transaktion, legen die einfach fest und sagen, die kann jetzt nicht bewegt werden. Und solange die nicht bewegt werden kann, können wir beide, die zusammen in dieser Transaktion Geld reingegeben haben, außerhalb dieses Netzwerks diese Werte verschieben. und können uns gegenseitig immer mit Schlüsseln unterschreiben, dass ein Transfer passiert ist. Und später können wir den finalen Zustand mit einer Transaktion wieder ins Netzwerk schreiben. Und so können wir ein Zahlungsnetzwerk außerhalb des Bitcoin-Netzwerks bauen mit Bitcoin, wo wir Millionen von Transaktionen pro Sekunde machen zu nicht mal einem Cent Kosten, die später dann in einer Transaktion im Settlement-Netzwerk in dieser Basis wieder finalisiert werden. Und so wird Bitcoin der harte Kern und darauf aufbauend diese Netzwerke, in denen wir von mir aus NFTs bauen können, von mir aus auch externe Daten eintragen können, die immer ihre finale Absicherung und die finale Bestätigung in der Blockzeit, in der Blockbestimmung haben, die eine Art globaler Zeitserver für alle Finanztransaktionen ist, die auf der Welt passieren. Und das ist das Einzige, was langfristig ökonomisch ausreichend Kraft hat, wirklich zu bestehen und jeden monetären Wert auch aufsaugen kann, zumindest aus dem Kryptobereich, weil die anderen einfach diese Basis von diesem Vertrauen und die Notwendigkeit oder den Anreiz für Unternehmen gar nicht schaffen, dass weitere Menschen darauf setzen werden. Das ist einfach so diese Erkenntnis. Und das macht einen Bitcoin-Maximalisten aus, aber nicht aus einer Engstirnigkeit, sondern aus diesen Argumenten heraus. Und ich wäre zum Beispiel der Letzte, der nicht offen wäre für andere Argumente und darüber debattieren würde. Das ist ja immer der Große. Also viele Menschen gehen dann hin und unterstellen eine Engstirnigkeit und sagen, ja, du schaust aber nicht an, was für eine tolle Entwicklung bei dem und dem Projekt passieren. Falsch gedacht. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Ja.
Du suchst quasi nach wie vor frei nach dem Old Economy, Old Economy, Old Economy, Charlie Munger, immer nach dem Haar in der Suppe. Ja, aber hast das offensichtlich noch nicht gefunden.
Ich suche immer noch, ja.
Also, dann können wir vielleicht den Teil, ach nee, wir sind ja auch schon deutlich durch. Also, lieber Michael Saylor als Raoul Pal.
Das sowieso.
Ja, okay. Ich glaube, den müssen wir nicht weiter erklären. Roman, ich kann es nicht anders sagen. Es war für mich mindblowing, vor allen Dingen unheimlich viele Gedanken, von denen ich weiß, dass ich sie in Ruhe nochmal aufarbeiten muss. Es hat mir eine große Freude bereitet, aufgrund der Tatsache, dass ich in etwa ein Drittel der Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, jetzt mit dir besprechen konnte, würde ich dich jetzt gerne schon mal einladen, dass wir im nächsten Jahr nochmal sprechen.
Super gerne, da würde ich mich aber riesig drüber freuen. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Ich versuche auch immer am Ende nicht zu lange zu sprechen, aber manche Dinge brauchen einfach eine umfangreiche Erklärung, weil sie dann eben nicht mit einem einfachen, ja, so ist das, beantwortet werden können, weil man eben auch die Erkenntnisse, die ich ja sammeln durfte mit den Jahren, auch irgendwie brauche, um mein Bild, was ich im Kopf habe, dann beim Gegenüber zu zeichnen. Und von daher gehört das schon mit dazu. Tut mir auch leid, wenn ich so ein bisschen den Zeitrahmen sprenge.
Nee, überhaupt nicht. Nee, ich mag das sehr gerne. Es wird wahnsinnig viel relativiert heute und könnte so. Und eine klare Meinung und eine klare Ansicht zu teilen, ist oft sehr viel hilfreicher, auch um seinen eigenen Standpunkt weiterzubringen. Und am Ende jeder Podcast-Folge, ob ich nun alleine spreche oder zu zweit, ist es ja nur eine Bitte oder eine Aufforderung, sich Gedanken zu machen. Was dann für Schlüsse ein jeder zieht, das überlassen wir ihm ja. Roman, ganz herzlichen Dank. Es war mir eine große Freude. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Mir auch. Gerne komme ich wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du mehr über die Arbeit von Roman erfahren möchtest, dann findest du unten den Link zu seinem YouTube-Kanal. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.